Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Hallo Volker.
Hallo Daniel, hallo zusammen.
Volker, ich hatte in der letzten Episode bereits angekündigt, dass wir zum einen an unserem großen Thema Pietismus festhalten und auch noch einmal ins 17. Jahrhundert schauen wollen. Das Stück, das ich dir und allen heute mitgebracht habe, ist allerdings politisch wichtig und an ihm lässt sich tatsächlich ein sehr langes Stück deutscher Geschichte erzählen.
Wirklich ein langes Stück, lieber Daniel. Wie gut, dass wir ja mit Liedern predigen wollen, denn die deutsche Geschichte seit dem 17. Jahrhundert ist schon ganz schön lang.
Ja, keine Sorge, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Kleine Frage an dich zu Beginn. Was haben Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Rau und Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland wohl gemeinsam?
Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, sie haben alle drei was mit dem Lied zu tun, was wir heute besprechen wollen. Aber keine Ahnung.
Sehr schlau von dir. Ja, selbstverständlich haben sie alle etwas mit dem Lied zu tun. Konkret gesagt, wurde allen dreien dieses Lied zur Begräbnisfeier, zur Beerdigung gesungen. Zumindest ist das so überliefert. Und dies ist die Geschichte, wie ein Osterlied zu dem deutschen Militärbegräbnislied schlechthin wurde. Jesus, meine Zuversicht, haben wir gerade gehört. Sowohl im evangelischen Gesangbuch, da ist es die Nummer 526, als auch im neuapostolischen Gesangbuch, in der Nummer 431, finden sich die Urheberangaben. Texter, Otto von Schwerin und die Melodie mit einem unbekannten Verfasser, aber aus Berlin aus dem Jahre 1653 stammend. Im Gesangbuch der neuapostolischen Kirche ist diese rhythmisch geglättete Version übrigens ganze 7-mal vertreten.
Genau, unter anderem in der Kategorie Ostern mit dem Text Jesus lebt, wie froh bin ich. Das ist ein Text von Christian Fürchtegott-Gellert. Nils Chorleiter ist aber vor allen Dingen diese Fassung von Felix Mendelssohn in seiner Motette besonders nah.
Es ist diese Motette, die erst relativ jung und bekannt ist. Relativ spät herausgegeben wurde, gar nicht mehr zu Lebzeiten Mendelssohns. Genau, da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. In unserem Hörbeispiel haben wir jetzt gerade nicht die rhythmisch gleiche Fassung gefunden, sondern die zweite, die vermutlich auf Johann Krüger zurückgeht und die man als neuere, aber nicht als neueste Fassung bezeichnet.
Genau, in unserer zweiten Episode, da hast du sein Gesangbuch Praxis Pietatis Melica vorgestellt. Daran musste ich jetzt gerade sofort wieder denken.
Ja, genau.
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
Absolut. Praxis Pietatis Melica, also die fromme Übung im Gesang oder im Musizieren. Und dieses doch recht populäre Gesangbuch war ja dann auch Vorlage für viele weitere Choralbearbeitungen. Ich finde es immer wieder interessant und da müssten wir später unbedingt mal drüber sprechen, wie es eigentlich dazu kam, dass diese rhythmisch lebhaften Melodien so Mitte des 17. Jahrhunderts, zu Beginn des 18. Jahrhunderts so eingefasst wurden in eher die, ja, sagen wir mal, leichter singbaren, aber auch dadurch ein bisschen einförmigeren Rhythmen, die wir heute aus den Gesangbüchern noch kennen, die aber schon auf Johann Sebastian Bach zurückgehen.
Ja, genau. Und Bach war ja vor allen Dingen der Urheber der geglätteten Rhythmen. Darüber lass uns mal eine eigene Sendung machen. Das würde heute zu weit führen, ganz bestimmt.
Auf jeden Fall. In dem von dir erwähnten Gesangbuch, gerade Praxis Pietatis Melica, finden wir insgesamt 10 abgedruckte Strophen. Das scheint der Originaltext zu sein. Im evangelischen Gesangbuch, das heute noch verwendet wird, gibt es noch 7 abgedruckte Strophen. Und im neuapostolischen Gesangbuch sind es die ersten 3. Und in beiden Gesangbüchern ist dieses Osterlied nicht etwa in der Kategorie Ostern zu finden, sondern in der Kategorie Sterben und ewiges Leben.
So, dann finde ich, sollten wir jetzt mal über den Text sprechen und einfach mal nachschauen, wie viel Pietismus wir auch in Jesus, meine Zuversicht, finden. Welche Merkmale wir dazu herausfinden können. Ich schlage vor, ich lese mal 2 Strophen vor. Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich, sollte nicht sich mein Herz zufrieden geben, was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht. Jesus, mein Erlöser, lebt. Ich wird auch das Leben schauen. Sein, wo mein Erlöser lebt, warum sollte mich denn grauen? Lässt auch dieses Haupt ein Glied, da es einst nicht nach sich zieht.
Ja, vielen Dank. Das waren die ersten 2 Strophen. Und das, was sehr klar ins Auge sticht, ist vor allem die subjektive Perspektive des Textes. Es geht um mein Herz und meinen Sinn. Also hier wird nicht über den Kreuzestod oder die mögliche bzw. die Unmöglichkeit von Auferstehung gesprochen, sondern es geht hier darum, dass ich das glaube, weil es so ist. Und was dadurch mit mir passiert. Und in der 3. Strophe greifen wir dann auch nochmal das Bild der Brautmystik auf. Also dieser sehr individuellen Liebesbeziehung zu Gott. Auch da denken wir nochmal zurück an Jesu, meine Freude, in der letzten Episode ja besprochen. Das ist ja etwas, wo der Pietismus sich sehr stark auszeichnet, in dieser sehr direkten Jesus-Beziehung. Dort heißt es dann, 3. Strophe, ich bin durch der Hoffnung Band unauflöslich ihm verbunden. Und dieses Band der Liebenden ist ja heute noch teilweise bei kirchlichen Hochzeitsfeiern in Verwendung. Dieses Bild des Liebesbands hat auch popkulturell so seine Anklänge gefunden. Also ich schlinge das Band um die Eiche, wie es in einem Popsong heißt, um der Liebsten zu zeigen, dass ich noch an sie denke und so weiter.
Ich finde, in der 1. Strophe gibt es noch einen ganz interessanten Spannungsbogen. In der 3. Zeile heißt es, dieses weiß ich, sollte nicht sich mein Herz zufrieden geben. Das ist schon eine besonders tiefe Erkenntnis, finde ich. Etwas zu hören oder zu wissen ist halt nicht gleich einer Gewissheit. Insbesondere dann nicht, wenn es mal problematischer wird.
Ja, ich denke bei dieser Zeile an das geistliche Lied aus Schemellis Gesangbuch, da sind wir wieder bei Johann Sebastian Bach, gib dich zufrieden und sei stille. Hier schillert aus meiner Sicht ein wenig lutherische Prädestinationslehre hindurch. Anders interpretiert ist dies aber natürlich ungemein hoffnungsspendend. Manchmal ist dieses Osterleuchten, die Hoffnung auf Auferstehung, einfach das Licht am Ende eines langen dunklen Tunnels. Erlaube mir noch einen weiteren textlichen Verweis. Man stolpert ja schnell über die etwas merkwürdige Formulierung am Ende der 2. Strophe. Lässt auch dieses Haupt ein Glied, das es einst nicht nach sich zieht. Wir kennen aus anderen Kirchenliedern ähnliche Formulierungen. Er hat das Haupt für seine Glieder zum Beispiel. Und das sind alles paulinische Anspielungen. Also 1. Korinther 12, da schreibt Paulus, dass wir als Getaufte einen Leib mit Christus bilden und Christus hier das Haupt ist.
Super spannend. Und jetzt, lieber Daniel, apropos super spannend, bin ich sehr gespannt, wie du unseren Zuhörern einen Weg durch die deutsche Geschichte seit dem 17. Jahrhundert bahnen wirst.
Okay, ich bemühe mich, wie eingangs bereits versprochen, es kurz und knapp zu halten. Wie bereits vorgelesen, Text und Melodie haben ihren Ursprung in Berlin. Und allein über das Leben des Textdichters Otto von Schwerin ließe sich sehr viel sagen. Hier die Kurzfassung. Otto war Diplomat, war Kirchenmann, war Prinzenerzieher, Geheimrat und Kammerjunker. Das Lied hatte also schon mal eine sehr politisch-staatsmännische Urheberschaft in Personam Otto von Schwerins. eigentlich gedacht als Osterlied. Wir sprachen bereits darüber, ist der eher subjektiv tröstende Gedanke an die eigene Auferstehung durch den Glauben an Jesus Christus so wirkmächtig, dass dieses Lied Karriere als Begräbnislied. Vor allem in Preußen ist das Lied sehr bekannt und verspinnt sich mit militärisch-politischen Traditionen. Und jetzt versuche ich hier mal so telegrammartig ein paar Stationen in Anführungsstrichen abzuarbeiten. In einer Gebührenordnung des Jahres 1818 wird dieses Lied als klassisches Begräbnislied aufgeführt. Das heißt, es entstehen keine Extrakosten, wenn die Kapelle dieses Lied spielt. Bereits 1810 ist es wesentlicher Teil des Staatsbegräbnisses für Königin Luise. 1847 wird es öffentlich zu Felix Mendelssohn Bartholdys Begräbnis in Berlin gesungen. 1848 wird es zur Ehrung der Märzgefallenen in Anwesenheit von König Friedrich Wilhelm IV. Im Innenhof des Berliner Schlosses gesungen. Darauf beginnen feuilletonistische Grabenkämpfe bis hin zu Friedrich Engels, der auch noch Bezug darauf nimmt. Das Lied wird offizielles Begräbnislied der Habsburger Monarchen. Es wird fester Bestandteil des literarischen Werkes Theodor Fontanes. Er nimmt da ganz oft Bezug zu. Und während des Deutsch-Französischen Krieges und des Ersten Weltkrieges ist es das beliebteste militärische Trauerlied, das vor allem dann bei Beisetzung von Militärkapellen gespielt und gesungen wird. Häufig wird es auch bei Feldbegräbnissen direkt an der Front gespielt. Diese Tradition wird fortgeführt bis 1941. Also 1933, ganz klar, bis 1941 ist es für die NS-Funktionäre okay, dass diese militärische Tradition aufrechterhalten wird. 1941 wird die Verwendung dieses sehr christlichen Liedes als zu konfessionell und zu christlich verwurzelt dann unterbunden. Ab den 60er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wird das Lied fester Bestandteil militärischer Begräbnismusik und wird damit immer, wenn ein Staatsoberhaupt beerdigt wird, musiziert. Beispielsweise Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Johannes Rau oder auch Horst Köhler wurde das Lied zu deren Trauerfeiern gesungen.
Okay, du hast mich überzeugt. Also Reichsgründung, Revolution, Krieg, Literatur und Politik. Aber bevor wir jetzt über die Musik sprechen, darauf freue ich mich sehr, sollten wir noch einmal in die gebräuchliche Melodie hineinhören, und zwar im Satz von Mendelssohn. Also ich mag diesen schlichten Choralsatz hier sehr gern. Die Melodie ist wieder in einer Barform verfasst und sie startet so mit einer guten Grundenergie in Quintlage, also auf der fünften Tonleiterstufe, und kommt dann zum Ende des ersten Stollens in ganz langen Tonwerten auf dem Grundton an. Und allein das, finde ich, ist schon so viel komponierte Zuversicht. Das kann man nicht schöner komponieren eigentlich.
Ja, die Musik hat gar keinen tänzerischen Charakter, wie in der Krüger-Fassung. Manche Kritiker würden im Vergleich eben mit dieser Krüger-Fassung auch sagen, dass das hier eigentlich kraftlos oder bieder ist. Aber ich finde auch, dass diese Ruhe vielleicht nicht sehr osterfreudig, aber dafür sehr gelassen ist.
Genau, ich finde auch spannend, wie der Abgesang, also der Schlussteil der Melodie, sich gestaltet. Wir verlassen einerseits sie tun hat, und zwar durch mit Kreuzen erhöhten Turnerhöhungen. Und dann haben wir bei der Todesnacht einen kleinen Leidensmoment und am Ende schwingen wir uns dann noch einmal in die Höhen auf.
Ja, und gerade diese Kreuzerhöhung ist theologisch schon sehr spannend, kann musikalisch aber noch bildlicher umgesetzt werden. Wenn wir das Stück hier in C-Dur lesen, passiert diese Erhöhung auch schlicht und ergreifend optisch, harmonisch und melodisch. Das ist also ein Aufstieg, eine Himmelfahrt in drei Parametern.
Wie können wir jetzt mit dem Stück umgehen? Ich finde, wir könnten uns diese siebenfache Melodiennutzung des Neupastorischen Gesangbuches zu eigen machen. Wir könnten zum Beispiel anfangen mit der Nummer 54, einem Passionslied von Gustav Manke, der die Erhöhung durch das Kreuz, den Erlösungstod thematisiert. Jesus, der am Kreuz starb, alle Seelen zu erretten. Dann fahre ich für die Gemeinde fort mit der Nummer 62. Jesus lebt, wie froh bin ich. Dieser Geller-Text fragt schon in der ersten Strophe, Tod, wo sind denn deine Schrecken? Gekrönt wird das Ganze dann von unserem Stück Jesu, meine Zuversicht. Wobei die zweite Strophe durch den zweiten Satz der Mendelssohn-Motette für einen Chor ersetzt werden könnte. Der schwingende 12/8-Takt ist hier wirklich wunderbar.
Ja, und damit würde sich diese eine Melodie aber mit ganz unterschiedlichen Textschwerpunkten durch einen gesamten Gottesdienst ziehen können. Damit könnten wir tatsächlich mit Liedern predigen.
Und mit dieser doch sehr tröstlichen, weil so sehr österlichen Perspektive, die ja am Ende dieses Chorals mit der steigenden Melodie, mit diesem strahlenden Erreichen des hohen C-Durs illustriert wird, möchten wir uns von unseren Zuhörern, von Ihnen und euch herzlich verabschieden und freuen uns sehr auf eine nächste Folge von Liedgedanken. Alles Gute.
Solltet ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, freuen wir uns über eure Nachrichten, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder auch gerne per Mail an kirchenmusik@nrk-nordost.de. Schreibt doch auch gern mal, welche Lieder wir uns zukünftig genauer mal vornehmen sollen. Alles Gute.
Tschüss.